Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche Diabetes mellitus. Welche Schulungen haben den größten Erfolg? Eines der zentralen Therapieziele bei Diabetes mellitus sind möglichst optimale Blutzuckerwerte, um den gefürchteten Folgeerkrankungen entgegenzuwirken. Die Patienten müssen aber auch den Umgang mit der Erkrankung lernen, beispielsweise in Diabetes-Schulungen. Aber was ist am sinnvollsten? Gruppeninterventionen, Einzelgespräche oder Verhaltensschulungen? Es kann schwer sein, Patienten mit Diabetes mellitus zu ausreichender Disziplin im Hinblick auf ihren Blutzuckerspiegel zu motivieren. Da die Spätfolgen bei schlechter Blutzuckereinstellung jedoch drastisch sein können und hohe Behandlungskosten mit sich bringen, sind nicht zuletzt auch die Kostenträger daran interessiert, dass hier Abhilfe geschaffen wird. Aus diesen Gründen zielen zahlreiche Interventionen darauf ab, Patienten mit Diabetes mellitus den Umgang mit ihrer Erkrankung zu erleichtern. Bereits kurz nach der Diagnose sollte eine ausführliche Schulung erfolgen, in der die Patienten mit den wichtigsten Fakten vertraut gemacht werden. Dass hier immer noch Nachholbedarf besteht, zeigen Daten der US-amerikanischen NHANES-Studie, kurz für National Health and Nutrition Examination Survey. Demzufolge erreichen rund 45% der Patienten mit Diabetes mellitus nicht das Ziel eines HbA1c-Wertes unter 7%. Die Ursache mag zwar bei einigen darin liegen, dass die Therapie unzureichend ist, doch oft ist der Grund darin zu suchen, dass die Patienten Behandlungsanweisungen oder Empfehlungen zum Lebensstil nicht befolgen. Daher sind Schulungen, die auf eine Verhaltensänderung der Patienten abzielen, eine der am weitesten verbreiteten Maßnahmen. Welche Schulungen dabei am erfolgreichsten sind, ist immer wieder Gegenstand von Untersuchungen. Erst kürzlich wurden hierzu 3 Studien veröffentlicht.
Katie Weinger vom Joslin Diabetes Center in Boston und ihre Kollegen untersuchten bei 222 unzureichend eingestellten Patienten mit Typ 1 bzw. Typ 2 Diabetes und einem HbA1c-Wert größer 7,5% sowie mindestens 2-jähriger Krankheitsdauer den Einfluss strukturierter Verhaltensinterventionen. Die Teilnehmer wurden randomisiert auf 3 Gruppen verteilt. In der Interventionsgruppe lernten sie im Rahmen strukturierter Schulungen über 6 Monate hinweg in 5 zweistündigen Gruppensitzungen, sich Ziele zu setzen und Strategien zu entwickeln, um diese zu erreichen. Im ersten Kontrollarm fanden ebenso viele Gruppenschulungen von gleicher Dauer statt, allerdings mit dem Hauptgewicht auf der Informationsvermittlung und ohne gezielte Verhaltensschulungen. In der zweiten Kontrollgruppe konnten die Patienten unbegrenzt Einzelgespräche mit Diabetesexperten in Anspruch nehmen. In allen 3 Gruppen verbesserte sich der HbA1c-Wert, wobei sich jedoch unter den strukturierten Verhaltensschulungen die besten Ergebnisse zeigten. Hier sanken die Werte nach 3 Monaten um durchschnittlich 0,8%, während sie in den beiden anderen Gruppen um 0,4% sanken. Bei Patienten mit Typ 2 Diabetes waren die Verbesserungen ausgeprägter.
Einen ähnlichen Ansatz wählten Joanne Spurr-Hillen von der Health Partners Research Foundation in Minneapolis, USA, und ihre Kollegen. Sie beschränkten sich auf Patienten mit Typ 2 Diabetes, von denen sie 623 mit einem HbA1c-Wert von mindestens 7% in ihre Studie einschlossen. Auch hier wurden die Teilnehmer randomisiert auf 3 Gruppen verteilt und erhielten entweder Gruppenschulungen, Einzelschulungen oder in der Kontrollgruppe eine Standardbehandlung ohne Schulung. Die zweistündigen Gruppenveranstaltungen fanden wöchentlich insgesamt 4-mal statt, die einstündigen Einzelschulungen monatlich insgesamt 3-mal. Das Gewicht lag dabei auf der Informationsvermittlung und der Anleitung zu einem gesunden Lebensstil. Auch hier verbesserte sich der HbA1c-Wert in allen 3 Gruppen, wobei die Gruppe mit Einzelschulung den größten Erfolg verbuchen konnte. Der Wert sank dort um durchschnittlich 0,51%, während er bei den Gruppenschulungen um 0,27% und bei den Kontrollen um 0,24% sank. Dominic L. Frosch und seine Kollegen von der University of California in Los Angeles, USA, untersuchten 201 Patienten mit Typ 2 Diabetes, die einen HbA1c-Wert von mindestens 8% aufwiesen, und randomisierten sie in 2 Gruppen. Teilnehmer der Interventionsgruppe erhielten eine 24-minütige Videoschulung, ein Arbeitsbuch sowie 5 Coaching-Termine am Telefon durch eine erfahrene Krankenschwester. Patienten in der Kontrollgruppe bekamen eine 20-seitige Informationsbroschüre. In dieser Studie konnten die Autoren zwar insgesamt eine signifikante Verbesserung des mittleren HbA1c-Wertes von 9,6 auf 9,1% innerhalb von 6 Monaten beobachten. Zwischen den Gruppen fand sich jedoch kein relevanter Unterschied.
Diese Ergebnisse sind exemplarisch für die Frage nach der Effektivität solcher Interventionen. Verschiedene Studien kommen zu unterschiedlichen Resultaten. Wegen unterschiedlicher Einschlusskriterien und Methodikansätzen unterscheiden sich daher auch verschiedene Meta-Analysen in ihren Ergebnissen. Duke et al. Kommen in einem aktuellen Cochrane Review zu dem Schluss, dass Einzelschulungen einer Gruppenintervention generell nicht überlegen sind und nur ausgewählten Fällen vorbehalten bleiben sollten, beispielsweise im Rahmen spezieller Nachschulungen oder bei spezifischen Problemen. Strukturierte Schulungen von Patienten mit Diabetes scheinen zudem kosteneffektiv zu sein, wie verschiedene internationale Publikationen zeigen. Für den deutschsprachigen Raum liegen diesbezüglich bisher keine Studien vor. Es sind aber nicht nur Schulungen, die Patienten mit Diabetes bei ihrer Erkrankung unterstützen sollen. Zunehmend werden auch telemedizinische Maßnahmen und Online-Angebote erprobt. Blutzuckermessgeräte verfügen mittlerweile nicht mehr nur über einen Speicher, sondern haben auch Schnittstellen, sodass sich die Daten via Mobiltelefon oder Internet übertragen lassen. Beispielsweise zum Diabetologen, der bei akut aufgetretenen Problemen helfen kann. Gearbeitet wird derzeit auch an einer Art künstlichen Intelligenz, die die Blutzuckerwerte analysiert und über Algorithmen direkt in Therapieempfehlungen umsetzt. Und auch Apps für Smartphones sind bereits erhältlich. Bisher ist der Nutzen der Telemedizin bei Diabetes allerdings noch nicht ganz klar. Eine von Schillinger et al. Publizierte Studie kam zu dem Ergebnis, dass der Erfolg nicht zuletzt auch von einer kompetenten Person am anderen Ende der Leitung abhängt, die mit dem Patienten im Dialog bleibt. Der leibhaftige Diabetologe wird sich daher sicherlich nicht so schnell durch den elektronischen Kollegen ersetzen lassen. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Der Autor war Dr. Johannes Weiß aus Bad Kissingen. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.